Deutschlandfunk Interview.
Wir können jetzt weiter das Thema vertiefen mit Christine Hellberg, Politikwissenschaftlerin und Nahostexpertin. Sie hat lange in der Nahostregion gelebt, in Syrien. Israels Premier Netanyahu, der hat gestern Abend in Reaktion auf die Tötung des Hamas-Chefes ja gesagt in einer Videobotschaft, diese Tötung, diese Todesnachricht, die sei der Beginn der Zeit nach der Hamas. Ist das zu hoch gegriffen?
Sich bestätigt natürlich in seinem Kampf gegen das Böse. Und er hat jetzt ja auch an die Menschen im Gazastreifen appelliert, sich von der Hamas zu befreien. So ähnlich wie er es auch im Libanon getan hat, indem er an die Libanesen appelliert, die Hisbollah jetzt zu vertreiben aus dem Libanon. Das zeigt natürlich in gewisser Weise ein beschränktes oder ein unterkomplexes Verständnis auch dieser Organisationen, die ja nicht nur Terrororganisationen sind, sondern eben auch Parteien. Die Hisbollah stellt die Mehrheit der Parlamentarier im Libanon. Es sind soziale Bewegungen, sie betreiben eine soziale Infrastruktur und Gruppen wie die Hamas gedeihen natürlich auf einem Nährboden, ein Nährboden von Besatzung, von Vertreibung, von Annexion, auch von einem Regime der Apartheid in den besetzten palästinensischen Gebieten. Und deswegen ist es natürlich nicht zu erwarten, dass die Hamas sich jetzt einfach auflöst und verschwindet, wie man sich das ja zu Recht wünschen mag, sondern es werden weitere Führungsfiguren nachwachsen. Das war in der Vergangenheit auch so. Es werden neue Sinwars entstehen, neue Nasrallahs. Also der ehemalige Hisbollah-Führer Nasrallah wird natürlich auch einen Nachfolger finden. Und insofern führt diese militärische Härte alleine nicht zu einem nachhaltigen Konzept für Frieden und für Sicherheit. Und ich denke, das hat Netanyahu nicht erkannt, beziehungsweise er ist nicht bereit, diesen Weg zu gehen und auch Kompromisse einzugehen.
Darauf kommen wir gleich nochmal auf die Perspektiven, die jetzt diskutiert werden. Aber einen Moment nochmal der Blick zurück auf die Hamas selbst. Würden Sie denn sagen, dass sie geschwächt ist, beziehungsweise wie geschwächt sie ist jetzt nach dem Tod einer ihrer Führungsleute? Und das ist ja nicht die erste Eliminierung, wie Israel es nennt.
Ist massiv geschwächt durch den Tod Sinwars. Auch schon zuvor wurde ja der politische Kopf der Hamas, Ismail Haniyeh, in Teheran gezielt getötet. Das schwächt die Gruppe. Vor allem ist natürlich die Führungsriegen. Tausende von Kämpfer sind getötet worden im Laufe des letzten Jahres. Deswegen ist die Hamas im Gazastreifen gerade nur noch ein Schatten ihrer selbst. Aber ist es der Sieg über diese Gruppe langfristig? Das ist eben genau das Problem. Und dazu lohnt es sich auch einmal anzuschauen, wie dieser Tod von Sinwar jetzt auch ein Narrativ auslöst unter palästinensischen Menschen, die ganz klar sehen, er hat bis zum Schluss gekämpft. Wir haben ja Videoaufnahmen dieser Drohne Israels. Also Israel selbst hat diese Aufnahmen veröffentlicht und auch genau geschildert, wie er zu Tode gekommen ist, dass er zwei Granaten in Richtung vorrückender israelischer Soldaten geworfen hat. Er saß dann eben mit einer schon verlorenen Hand, sitzt er in diesem Sessel und wirft doch ein Holzstück auf die Aufklärungsdrohne der Israelis. Und das zeigt natürlich einen aus palästinensischer Sicht Widerstandsführer, der bis zum Schluss kämpft und sich eben nicht versteckt in Tunneln und nicht versteckt hinter israelischen Geiseln. Und das nährt dieses Narrativ des Widerstandes, auch wenn viele Leute in Gaza jetzt sagen, wir bezahlen hier den Preis für diese schrecklichen Verbrechen vom 7. Oktober. Gleichzeitig, solange es Grund gibt und den Nährboden für diesen Widerstand, werden auch Menschen wie Sinwar jetzt womöglich als Helden gefeiert. Das müssen wir verstehen, um es dann auch effektiver bekämpfen zu können oder eine politische Lösung zu finden.
Haben Sie denn jetzt nicht nur seit der Tötung Sinwars auf Seiten der Palästinenser, ob jetzt im Gazastreifen selbst oder auch anderswo, Stimmen vernommen, die vielleicht auch gesagt haben, wir müssen jetzt irgendwie zufrieden finden, das ist ein brutaler Mord, der da stattgefunden hat, aber wir müssen weg von den radikalen Kräften, um eine Lösung in Richtung Waffenruhe zu finden?
Gaza gerade sind ja vor allem beschäftigt mit Überleben. Ja, die brauchen Wasser, die brauchen Nahrungsmittel, die fürchten jeden Tag bombardiert zu werden. Ich glaube, die haben gerade wenig Zeit, über Frieden nachzudenken. Sie wünschen sich natürlich ein Ende dieses Krieges. Sie sind skeptisch, dass der Tod von Sinwar jetzt zu einem solchen Waffenstillstand womöglich führen wird, weil sie andere Erfahrungen gemacht haben in den letzten Monaten. Und das geht eben alles zusammen. Einerseits der Wunsch nach Widerstand, auch die Wahrnehmung der Hamas womöglich als die effektivste Gruppe in diesem diesem Sinne mit ihren Terroranschlägen in den letzten Jahren. Gleichzeitig eben auch die Wahrnehmung, dass man nicht mehr bereit ist, diesen Preis zu bezahlen, dass man auch nicht unter Islamisten leben möchte. Das sind alles berechtigte Wahrnehmungen, die wir zur Kenntnis nehmen müssen, um dann zu einer Lösung zu finden, die eben auch palästinensische Perspektiven mit einbezieht.
Sie haben schon beschrieben, wie jetzt möglicherweise eine neue Ausgangslage entsteht. Wo ist denn jetzt das Momentum? Steigt jetzt eher der Druck auf Israel, auch mehr über politische Lösungen nachzudenken? Oder ist jetzt die palästinensische Seite an der Reihe, von sich aus einen Schritt zu gehen?
In Israel massiv steigen, auch durch die Angehörigen der Geiseln, die ganz klar ein Abkommen fordern und sagen, Netanjahu hat erreicht, was er wollte. Er hat Vergeltung geübt, die Rechnung beglichen. Sinwar ist tot und jetzt sollte er sich wirklich um das andere Kriegsziel kümmern, nämlich die Geiseln nach Hause zu holen, und zwar durch Verhandlungen, weil das die effektivste Methode ist. Dazu scheint Netanjahu zum jetzigen Zeitpunkt nicht bereit, denn in dem Moment, in dem er diesen Krieg für beendet erklärt, muss er über die Zukunft von Gaza nachdenken und sprechen. Und da hat er ein Problem, denn seine radikalen Minister, diese Siedlerbewegung, möchte ja den Gazastreifen wieder besetzen und wieder besiedeln, während die international das Völkerrecht und der Rest der Welt sagt, man kann dort nicht bleiben, die Israelis müssen sich zurückziehen. Es kann keine Wiederbesetzung geben, auch dass die israelische Armee selbst sagt, ja, wir wollen nicht in Gaza bleiben. Das wäre aber dann verbunden mit dem Rückzug dieser Minister, also das Ende seiner Koalition. Deswegen hat Netanjahu ein Interesse daran zu sagen, es ist der Anfang vom Ende, aber es ist nicht das Ende dieses Krieges. Er möchte das im Unklaren lassen, wie es weitergeht, und weigert sich im Grunde, das zu tun, was jetzt auch Präsident Biden sagt, vor allem Kamala Harris hat sich dahingehend geäußert, zu sagen, warum erklären wir jetzt nicht den Sieg über die Hamas und verhandeln über einen Waffenstillstand, über ein Geiselabkommen, versorgen die Menschen in Gaza besser und suchen dann nach einem politischen Szenario für Gaza nach diesem Krieg. Dazu ist Netanjahu nicht bereit und ich denke, da wird der Druck sowohl von innen als auch von außen steigen.
Und wir lesen auch von der Hisbollah im Libanon, die kurz nach der Tötung jetzt des Hamas-Chefes in der vergangenen Nacht eine neue Phase im Krieg ankündigt. Also auch da scheint offenbar wenig Bereitschaft, einen neuen Weg einzuschlagen, von der Waffe weg hin doch wieder aufeinander zuzugehen.
Die Waffe weg ist aus Sicht der Hisbollah ja mit einem Ende des Krieges in Gaza verbunden. Solange Israel diesen Krieg in Gaza weiter eskaliert, so stellt sich das für die Menschen in Gaza dar und sehr viele humanitäre Organisationen, UN-Organisationen. Wir haben Berichte darüber, dass der Norden Gazas abgeriegelt ist, ausgehungert werden soll, Menschen, die dort verbleiben, werden zu Kombattanten erklärt. Das ist alles nicht im Einklang mit den Genfer Konventionen, mit dem Völkerrecht. Und deswegen ist es die Sichtweise, dass Israel natürlich sehr wohl jetzt aus dieser Position der Stärke heraus, auch Netanjahu könnte diesen Moment des Sieges, diese großen militärischen Erfolge, er hat die Führungsspitzen der Hisbollah getötet, die Führungsspitzen der Hamas, dass er diesen Moment nutzt und sagt, okay, jetzt bin ich bereit, politisch zu verhandeln für ein Szenario in Gaza und auch für eine Lösung der Besatzung und für ein Ende der Besatzung zu verhandeln, für eine Zwei-Staaten-Lösung. Aber da steht er sich eben selbst im Weg. Das kann er nicht tun, weil das sein eigenes politisches Erbe beschädigen würde. Und weil ja auch andere Politiker in Israel ganz klar sagen, wir wollen keinen souveränen palästinensischen Staat. Benny Gantz selbst hat gerade, Oppositionspolitiker, hat gesagt, das israelische Militär werde noch Jahre in Gaza operieren und im Einsatz sein. Ich denke, da ist die israelische Position eher kontraproduktiv, weil man eben nicht bereit ist, zu verhandeln über die Rückholung von Geiseln und natürlich auch über eine Übergabe der Macht an eine palästinensische Alternative, unterstützt von den arabischen Staaten, den USA und den Europäern.
Frau Hellberg, mit der Bitte wirklich nur noch um ein kurzes Fazit, weil wir keine Zeit mehr haben. Das heißt, anders als viele möglicherweise gestern Abend gedacht haben, ist das keine wirkliche Zäsur, die Tötung, sondern die Perspektive auf Friedensgespräche, die bleibt weiterhin schlecht.
Wo wäre da, wenn es in Israel eine Regierung gäbe, die es so benutzt und umwandelt in einen politischen, strategischen Sieg?
Einschätzungen unserer Interviewpartnerin Christine Hellberg heute Mittag im Deutschlandfunk. Sie ist Nahost-Expertin und Politikwissenschaftlerin. Dankeschön, Frau Hellberg in Berlin.